Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten darüber, wie wir Vereinbarkeit, Gleichstellung, Diversity und Change fördern und neu denken können. Ob du dich für soziale Gerechtigkeit einsetzt oder einfach nur ein besserer Ally sein möchtest, ich habe für dich alles im Angebot. Für eine menschliche und zufriedene Welt 365 Tage im Jahr. Hallo liebe Claudia, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin im Podcast Equality 365 bist. Wir werden heute über einige Themen sprechen, aber zu Beginn würde ich mich freuen, wenn du dich einmal selber vorstellst. Wer bist du und was machst du beruflich?
Ja, hallo Isabelle, ich freue mich auch sehr, heute bei dir zu Gast sein zu dürfen. In der Tat bin ich von Haus aus Kommunikatorin und Positive Relations Managerin. Das ist auch meine Vision von Kommunikation in Verbindung mit Aktivität zugunsten einer gesunden und erfolgreichen Gesellschaft. Ja, ich war über 15 Jahre im Bereich Menschenrechte unterwegs, auch international. Ich kenne 10 Länder Afrikas und habe tatsächlich inzwischen genau diese Berufung zu meinem Hauptberuf gemacht in Form einer Neugründung vor 2 Jahren. Und da bin ich losgezogen und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich die Wirtschaft aufräumen.
Genau. Sehr gut. Claudia, du bist ja Gründerin und CEO von Polar Bear Positive Relations. Und ich habe mich gefragt, was genau ist deine Vision damit? Und welche KundInnen sprichst du überwiegend an, beziehungsweise mit welchen KundInnen möchtest du überwiegend zusammenarbeiten?
Ich glaube ganz fest an die Verbindungen zwischen Menschen in erster Linie, die sich alle engagieren für eine ganz bestimmte Vision. Und wir haben jeder und jeder unsere Talente und Fähigkeiten und können sehr machtvoll zu einer gesunden und erfolgreichen Gesellschaft beitragen, wenn wir genau dazu die Möglichkeiten bekommen. Und genau das verfolge ich in meiner Arbeit. Ich versuche, ganz unterschiedliche AkteurInnen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen und sich zu committen für einerseits Investment von Kraft, Energie, Talenten, wie ich sagte, und vor allen Dingen auch Investment. Ich habe in meiner Zeit als Menschenrechtsaktivistin gemerkt, welche Kraft, welche positive Kraft auch tatsächlich finanzielle Mittel haben, wenn sie richtig eingesetzt werden, wenn sie zu Selbstbestimmung führen und dazu, dass egal wie der Mensch zur Welt kommt oder wo er geboren ist, unter welchen Umständen er lebt, dass er genau mit diesem Investment so unterstützt wird, um Eigenes zu kreieren. Ob das nun Bildung, Gesundheit als Kind und Jugendlicher ist oder später dann im Berufsleben sich ein eigenes Geschäft aufzubauen. Und wie ich sagte, egal unter welchen Umständen man geboren ist, das greift alles ineinander über. Und das ist letzten Endes auch meine große Vision, dass ich sage, ja, wir alle wollen die ganze Zeit kommunizieren über unsere Ergebnisse, über unsere Produkte, Marken, auch natürlich über unsere Geschäftsmodelle. Letzten Endes glaube ich jedoch ganz fest daran, dass man genau diese öffentliche Kommunikation auch als Inspirationsfeld nehmen kann, um zu sagen, wir als Unternehmen haben uns neben unserem Alltagsgeschäft folgende Vision ans Revers geheftet und engagieren uns in dem Bereich, weil wir uns da super auskennen. Und dabei verändern wir die Welt positiv und tragen zum Gemeinwohl bei.
Genau. Ja, das ist so wunderschön. Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch, da fand ich das auch schon so lobenswert und einfach bewundernswert auch. Insbesondere, weil ich mich damit natürlich sehr identifizieren kann, weil ich aber auch weiß, dass es in der Welt, in der wir leben, die ja durchaus auch sehr profitgetrieben ist, gar nicht immer so einfach ist, zu sagen, ich gehe den Weg People over Profit und suche mir eben die UnternehmerInnen oder Kundinnen raus, die das verstanden haben, dass Vielfalt die wirkliche Kraft, der wirkliche Hebel für eine gesunde Wirtschaft und auch Gesellschaft ist. Und entsprechend reiche ich nur noch denen die Hand. Jetzt wäre mal so meine Frage, welchen Tipp gibst du anderen UnternehmerInnen, die auch wie ich beispielsweise das ähnlich verfolgen, aber dadurch, dass sie eben so am Anfang stehen, natürlich auch irgendwie darauf angewiesen sind, ein Einkommen zu generieren?
Sehr gute Frage. Und genau das verstehe ich auch unter dem Prinzip All Profit. Das heißt, man muss tatsächlich Hebel und Möglichkeiten finden, dass alle profitieren, sowohl der Urheber, die Urheberin, das heißt dann du als Unternehmerin, musst natürlich dein eigenes Geschäft am Laufen halten, rentabel und tatsächlich auch stabil und eben nicht dich aufopfern. Und es gibt ja gerade im Bereich Menschenrechte und Menschenrechtsorganisationen auch viel die Tendenz, sich aufzuopfern, Ehrenamtsarbeit, Pro Bono-Arbeit. Das ist bis zu einem gewissen Grad für jeden Menschen und auch für jede Unternehmerin möglich, bis zu einem gewissen Grad. Sobald das dann kippt und du quasi gar keine Zeit und Möglichkeiten mehr hast, dich um dich selbst zu kümmern und durch dein Engagement womöglich auch Vorteile zu generieren, eben All Profit, sobald das passiert, kippt das ganze System und es macht keine Freude, niemand mehr. Der Effekt hinsichtlich der Zielsetzung und der Ergebnisse, die man erreichen will, in der Gesellschaft ist auch nicht mehr da. Und insofern mein Tipp ist, dass man innerhalb des eigenen UnternehmerInnentums eine Identität findet, einen Focal Point findet, identifiziert und sagt, das ist genau das, was ich bereit bin zu investieren und was auch auf mein eigenes Geschäft einzahlt, weil das bin ich und in dem Bereich bin ich super gut. Davon kann ich abgeben, davon habe ich zu viel. Und wenn das eben ein Investment ist, ist das Geld. Wenn das jedoch ein Talent ist oder eine Idee, dann ist es das und dann investiere ich das. Und dann ist es entscheidend, wie man darüber kommuniziert. Authentisch, glaubwürdig, jenseits von Social Greenwashing. Das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, aber durch meine Erfahrung auch vor Ort in den, ich sage jetzt mal, sogenannten Entwicklungsländern, habe ich immer wieder Beispiele gesehen, wie man diese unterschiedlichen Talente aus unterschiedlichen Bereichen vereinen kann für eine Vision, für ein ganz konkretes Ziel.
Ja, super starker Impuls, dankeschön. Nun ist es ja ein sehr großes Anliegen von dir, auch Frauen, insbesondere Frauen, zu empowern, in Führungspositionen beispielsweise zu kommen. Wieso liegt dir das Thema Female Empowerment so sehr am Herzen?
Ich bin ja inzwischen dazu übergegangen, ausschließlich über Waymaking zu sprechen. Das ist die nächste Stufe. Das hat die Amerikanerin Tara J. Frank entwickelt. Und eigentlich hat sie gesagt, okay, was soll das mit dem Empowerment oder womöglich auch noch Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, wenn wir doch alle Waymaker sein können. Das heißt, wir begreifen die Unterschiedlichkeit der Menschen als Chancen und nicht als Hürden. Wir begreifen Social Business oder Menschenrechte nicht als Herausforderungen, sondern als Chancen, die ein unglaubliches Potenzial lostreten. Und ganz klar, ich habe mich dadurch auch persönlich angesprochen gefühlt, weil wenn in meiner Kindheit mein Umfeld nicht an Waymaking geglaubt hätten und nicht an das unglaubliche Potenzial, was durch Training bei mir entfesselt wurde, nicht geglaubt hätten, dann hätte ich nicht diesen Lebenslauf, den ich habe und den ich liebe.
Ja, der wirklich herausragend ist. Und ich würde da ganz gerne mal anknüpfen. Denn du wurdest ja selbst mit einer Körperbehinderung, ich mache das mal bewusst in Anführungsstrichen, das können die Leute nicht sehen, nur hören, ne? Mit einer Körperbehinderung geboren und nennst es aber selbst den Diversitätsbonus. Magst du das mal kurz schildern? Schilder gerne auch in dem Zusammenhang direkt mal dein Upbringing, also dein Großwerden. Denn du bist ja ursprünglich oder zu Beginn, glaube ich, ne, zwischen 5 und 12 Jahren irgendwie auf eine Körperbehindertenschule gegangen, was ja eine Fehldiagnose, wenn man so möchte, war auf eine gewisse Art und Weise. Und dann hat sich das nochmal gewandelt im Verlaufe deines Älterwerdens. Magst du da mal drüber sprechen?
Tatsächlich habe ich für mich festgelegt, ausschließlich von Diversitätsbonus zu sprechen. In dem Sinne, dass ich fest daran glaube, durch die Förderung, die während meiner Kindheit und Jugend auf sowohl körperlicher als auch geistiger Ebene unternommen wurde, bin ich eine High-Performerin. Ich bin eine Wahnsinns-Leistungsträgerin, die mehrere Studienabschlüsse hat und dann auch eine Karriere hingelegt hat, die eben nicht nur meinen Lebensunterhalt gesichert hat. Also ich bin selbstständig lebensfähig dann gewesen, entgegen der ärztlichen Diagnose. Und andererseits habe ich sogar noch einen obendrauf gelegt und immer dafür gesorgt, dass ich meine Privilegien teile, dass ich mich einsetze für Menschenrechte. Mhm. Und ich habe das gemerkt, als ich 12 war im Gymnasium an der sogenannten normalen Schule, habe ich für mich beschlossen, ich werde mal UNO-Generalsekretärin. Später habe ich natürlich gemerkt, gerade im Studium, was die UNO eben nicht ermöglicht, und bin dann zu den NGOs gegangen. Aber wichtig war, das war eine Situation, wo ich quasi extrem diskriminiert und gemobbt wurde als jemand mit einer Körperbehinderung, die damals noch sehr sichtbar war. Ich konnte auch noch nicht so gut reden. Ich war quasi nicht so gut ausgebildet und trainiert, wie ich das jetzt bin mit 41. Und letzten Endes diese Entscheidung damals, 7 Jahre Körperbehindertenschule mit Internat, das ist eine Sache gewesen, das war ein Trainingslager. Ich wurde täglich mit ganz vielen Therapiemaßnahmen, klassisch und auch neuartig, beübt, so dass mein Großhirn komplett gelernt hat, was ich eingebüßt hatte bei der Geburt durch 30 Minuten Sauerstoffmangel.
Wahnsinn.
Und letzten Endes wurde mit 2 gesagt vom Arzt, ja, diese Spastikerin, das ist das umgangssprachliche Wort für die Körperbehinderung, die wird immer auf Assistenz angewiesen sein. Und genau das war der entscheidende Punkt für meine Eltern zu sagen, nein, und meine Großeltern ebenso, gerade auch meine Großmutter, zu sagen, nein, dieses Kind wird alles erlernen, wir kümmern uns darum und wir kriegen das schon, wir kriegen das hin.
Oh, ich kriege Gänsehaut.
Und tatsächlich kenne ich eben einige Fälle, die nicht diese Privilegien bekommen haben. Und ich betone immer wieder, meine ganze Familie, mein gesamtes Umfeld hat in mich Energie, Kraft, Liebe und vor allen Dingen auch finanzielle Mittel noch und nöcher investiert, nachdem sie akquiriert oder erarbeitet haben. Und dieses Privileg haben in unserem System exklusiv ausgewählte Menschen wie ich. Und ich möchte einfach das allen Kindern und allen Menschen ermöglichen, damit man diese freie Wahl hat, genau das im Leben zu tun, was uns erfüllt.
Ja. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil du ein Wunder beschreibst irgendwie, ne? Also was ja vom System ganz oft, aus welchen Gründen auch immer, abgehakt wird, in eine bestimmte Schublade gesteckt wird, auch diese Unconscious Biases, die wir ja generell alle irgendwie mit uns tragen. Dir wurde damals gesagt, du hast eine Körperbehinderung, du musst jetzt auf die in die Schule gehen und du wirst immer auf Assistenz abhängig sein, du wirst immer Hilfe brauchen, bla bla bla. Und siehe da, heute sitzt du da, höchst erfolgreich. Ich will das auch schon mal so in den Raum stellen,
um auch da mal diese Perspektive aufzuzeigen. Du hast irgendwie 3 Studiengänge abgeschlossen, du sprichst 5 Sprachen, du bist heute Gründerin und du bist komplett alleine und unabhängig für dich und schaffst alles. Das, weil deine Eltern Liebe, Energie, finanzielle Ressourcen und eben auch wirklich ja ihre Privilegien, die sie geteilt haben mit dir, geteilt haben. Ich finde das so krass, ne? Weil das zeigt einem ja ganz klar, dass wir nicht so einfach aufgeben dürfen und dass wir uns nicht so einfach vom System, wenn du so möchtest, in Schubladen schieben lassen dürfen. Bedeutet, wir alle haben ein Riesenpotenzial, egal was uns gesagt wird, und wir dürfen das ausleben, wir dürfen das ins Zentrum unseres Lebens stellen und ganz fest daran glauben, dass wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Was wäre denn, wenn jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, genau diese Möglichkeiten hätte? Was würde das eigentlich verändern?
Besser hätte ich das alles nicht zusammenfassen können, das muss ich dir tatsächlich sagen. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Ich bin dafür unendlich dankbar. Das ist der Treffer versenkt. Absolutes Tor, Isabel, gerade. Denn es ist tatsächlich meine Überzeugung, das meine ich mit High Performer 1, 2, 3. Denn es ist tatsächlich meine Überzeugung, das meine ich mit High Performance, dass wir viel, viel leistungsfähiger sind, wenn in uns investiert wird, wie ich das gesagt habe, und gleichzeitig dieser absolute Glaube, diese Überzeugung, wir geben hier nicht auf, wir machen hier einfach weiter. Ja. Und das kann man auch runterbrechen auf diesen schönen Satz, nicht so viel reden, einfach mal machen, das ist leicht gesagt. Und gleichzeitig, ja, das hast du eben auch zusammengefasst, wunderbar, diese Abstempelung von Menschen oder noch schlimmer, in Schubladen zuzuordnen, ja, das ist jetzt so, dieser Mensch ist so, ohne ihn womöglich zu fragen. Ich habe ja jahrelang daran geglaubt, dass ich eine Körperbehinderung habe. Und es ist ein komplett anderes Leben, eine andere Lebenseinstellung, zu sagen, ich habe einen Diversitätsbonus. Vielleicht fällt mir auch eines Tages noch mal ein weniger großer Begriff ein. Das klingt schon sehr technisch noch. Letzten Endes kommt es mir auf diesen Bonus drauf an, weil ja, eine Körperbehinderung oder ein körperliches Merkmal, was sich von anderen unterscheidet, ist etwas Zusätzliches, was ich im Rucksack habe. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann damit was Besonderes erschaffen, was stärker ist, als man sich das vorstellen kann. Und ich habe mich oft gefragt, warum kann ich 5 Sprachen lernen? Warum kann ich 3 Studienabschlüsse machen? Warum ist mein Kopf, teilweise mein Gehirn, so groß und kann parallel so viele Dinge denken und erarbeiten? Und die Antwort darauf ist, ich wurde beginnend ab dem Alter von 2 Jahren auf allen möglichen Gebieten so wahnsinnig gut trainiert und wahnsinnig gut ausgebildet und eben nicht abgestellt in ein Heim oder in eine Körperbehinderteneinrichtung ausschließlich. Es ist aus meiner Erfahrung die Kombination aus, ja, was möchte dieser Mensch erschaffen, was kann er auch potenziell erschaffen, wie können wir das fördern und wie können wir dafür sorgen, dass Selbstbestimmung stattfindet.
Ja, ich finde das so ganz wunderbar, was du da sagst, weil seitdem ich Mama bin, ich bin vor 3,5, knapp 4 Jahren Mutter geworden und da hat sich bei mir ganz viel nochmal getan, ganz vieles aufgebrochen, ne? Ganz viele positive und negative Emotionen und alles Mögliche. Und eine Sache, die ich seitdem ganz, ganz doll verspüre, ist dieses Gefühl, dass ich möchte, dass mein Sohn immer weiß, dass er so gut ist, wie er ist und dass wir als Eltern ihn dabei unterstützen werden, dass er seine persönlichen Bedürfnisse und auch Fähigkeiten in sich findet und die auslebt. Und also ich möchte das so sehr, weil ich das selber natürlich, logischerweise, wie wäre es auch sonst, nicht so als Kind nicht erlebt habe und ich oft das Gefühl hatte, dass ich irgendwie in so eine Schablone, in so eine Schublade reinpassen muss, in der ich nicht sein möchte, in die ich nicht gehöre, aber habe auch natürlich nicht das Verständnis dafür gehabt, dass ich auch einfach sagen kann, nee, ich gehe irgendwo anders hin oder mache was anderes. Weil unsere Gesellschaft doch sehr genormt ist, Leistungsgesellschaften ohnehin, ne, da geht's immer so um schneller, höher, weiter und am besten sehr akkurat und einen strengeren Lebenslauf und irgendwie ein Abitur muss man haben, man muss ein Studium haben und ich weiß nicht was alles. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach kreativ zu sein, kreativer Mensch zu sein, wieso auch nicht, ne? Und das ist ganz oft sehr verpönt in unserer Gesellschaft, um da auch mal so ein Beispiel zu nennen. Und deswegen, ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich unseren Sohn oder mein Mann und ich beide, dass wir unseren Sohn dabei unterstützen, dass er für sich herausfindet, wer ist er mit allen Fähigkeiten, die er so natürlicherweise besitzt und was bedeutet das für ihn in der Zukunft? Wo möchte er hin? Und ich möchte das von Herzen unterstützen, weil ich das ganz, ganz schlimm finde, Menschen irgendwo hinzudrücken, wo sie nicht hingehören. Und ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass man dadurch nicht in der Lage ist, sein Potenzial auszuschöpfen. Wie auch, weil du wirst ja im Kern unterdrückt.
Ja, komplett richtig. Ich habe mir auch diesen Lebenstraum erfüllt und bin seit Mai 2019 Mama eines wunderbaren Kindes.
So schön.
Und das, ich kann auch das bestätigen, was du sagst, aus der Perspektive, ein eigenes Kind zur Welt zu bringen und dann mit ihm nochmal das Leben anders zu gestalten, weil wir ja darauf achten, wie entwickelt er sich womöglich noch besser als wir? Wie könnte er noch mehr Möglichkeiten bekommen, so dass er all das entfalten kann, was in ihm heranwachsen mag? Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen gerade, also er wird 5 im Mai und ich habe seit Wochen, seit wahrscheinlich sogar Monaten, ein großes, großes Problem in meinem Kopf, worüber ich nachdenke und nachdenke. Dieser Junge muss laut System 2025 zur Schule gehen. Und ich sehe unser Bildungssystem auf der einen Seite, ich sehe, wie krank, wirklich pathologisch, medizinisch krank aus vielen Perspektiven dieses System ist und gleichzeitig war für mich und für meinen Lebenslauf genauso wie für viele, viele andere diese Bildung so essentiell, um nochmal auch wirklich durchzustarten im Leben. Und ich habe so ein Schiss, auf Deutsch gesagt, vor die falsche Entscheidung zu treffen hinsichtlich der Schule. Also, und das ist auch schon wieder, ich rede nur aus einer privilegierten Situation.
Ich wollte es gerade sagen,
zwei Schulen mit aufgebaut und jetzt mache ich mir als Luxusproblem Gedanken, wo kann ich meinen Sohn an welche Schule schicken, damit er womöglich in seinem Talenten erhalten bleibt, besser gesagt gefördert wird und alle Möglichkeiten erhält.
Ich fühle das so sehr, was du sagst, weil wir seit ein paar Monaten, ich meine, wir sind noch ein kleines bisschen weiter weg davon als davor als du oder ihr, aber wir reden tatsächlich auch seit ein paar Monaten darüber, weil tatsächlich kommt eigentlich nur eine Privatschule in Frage, um ganz ehrlich zu sein. Und das ist natürlich hyperprivilegiert. Aber wenn du möchtest, dass dein Kind wirklich auch was für die Zukunft lernt, mitnimmt und sich selbst entfalten kann und vor allem auch persönlich dahin entwickelt und dabei unterstützt wird, herauszufinden, wer er sie, was auch immer ist, da wird's dann schwierig. Und da wird das normale Bildungssystem als solches, das öffentliche, wird das nicht abfangen können. Also, und ich muss auch sagen, ich habe viele Freunde und Bekannte, die schon Kinder in Schulen haben, in öffentlichen und in privaten. Und alle, die in öffentlichen sind, sagen, dass jeden zweiten Tag die Schule ausfällt, dass die Eltern ständig den Schulbedarf nachholen müssen, dass sie die Kinder selber zu Hause lehren müssen, weil nicht genug Lehrer da sind, weil ständig irgendwas fehlt, weil ständig jemand krank ist und so. Das ist also jetzt auch auf einem ganz anderen Level emotional ja für Eltern gar nicht abzufangen, weil du bist ja auch berufstätig, also du hast ja gar keine Zeit dafür de facto. Und ich finde das eine Schande, deswegen eben, weil es mittlerweile ein Privilegienthema ist. Und das kann nicht sein. Bildung sollte für jeden Menschen zugänglich sein. Und das ohne dass man einen Haufen Geld dafür zahlt.
Exakt, zwei Punkte noch dazu. Einerseits wissen wir auch alle, dass es sogenannte alternative Konzepte gibt. Ich finde den Begriff alternativ an der Stelle immer so lustig, weil letzten Endes sind das natürliche Möglichkeiten im Sinne von Margret Rasfeld, das Konzept von ihr, in dem man in Kompetenzen und Talenten denkt. Gerald Hüther ist jemand, der seit Jahren, Jahrzehnten, und diese Liste ist lang, von wirklich natürlichen Möglichkeiten, den Menschen innovativ weiterzubilden. Es gibt auch erste Schulen, die die Fächer ändern, neue Fächer einführen, die praxistauglicher für das spätere Leben sind und so weiter und so fort. Gleichzeitig beobachten wir, wie du das sagst, diese Schere geht immer weiter auseinander. Wir reden in einem öffentlichen System und in einem privaten System. Was hinzukommt, damit beschäftige ich mich jetzt ganz neu nochmal, künstliche Intelligenz. Auch das Thema ist ein Bildungsthema im Sinne von Privilegien. Ganz viele Schülerinnen und Schüler werden das nutzen das teilweise natürlich schon, und viele andere wiederum haben gar nicht die Möglichkeiten, auch wieder aus finanziellen Beweggründen. Und ich betreue aktuell eine Neugründung, die sich genau auch mit diesem Thema unter anderem beschäftigt, die Ethik in dieser KI-Welt. Und da fällt mir eben auch ein, was ist die Ethik in der Bildungswelt? Haben wir da eigentlich ethische Grundsätze jemals festgelegt? Wir haben ein Bildungssystem, das noch aus Bismarck-Zeiten stammt. Das ist auch schon seit Jahrzehnten bekannt. Ja. Gleichzeitig beschäftigen wir uns damit, das zu revolutionieren und endlich mal zu erneuern. Wir relaunchen Websites und das Bildungssystem wird seit Bismarck nicht gelauncht. Also
das ist Wahnsinn. Ja, es ist wirklich, aber alleine, also diese Zeitspanne, ne, also seit Bismarck bis heute, das zeigt ja schon die Absurdität der Sache. Und um den Kern da mal, ne, also das, ich finde, das Schlimme daran ist wirklich einfach, dass es nicht für alle Menschen zugänglich ist. Und das ist einfach nicht fair. Das ist das ist diskriminierend, das ist ausschließend. Da all die Menschen, die hier in der Gesellschaft leben, können sich nicht zugehörig fühlen. Und wenn du dich nicht zugehörig fühlst, dann kannst du auch nicht dein Potenzial erschaffen. Das ist unmöglich. Und das in einer Wirtschaft, die nicht mehr so wohlauf ist und so locker, flockig durch die Gegend funktioniert, wie sie sollte. Und in einer Wirtschaft, wo wir einen Arbeitnehmermangel haben und in einer Wirtschaft, wo wir weniger Kinder als sonst bekommen. Ne? Das ist also hochdramatisch, finde ich. Und ich bin gespannt, wann sich da auf politischer Ebene wirklich mal was verändern wird, was eben für alle Menschen und alle Chancen für alle Menschen ausspricht.
Ja, und auch da wieder, das ist genau der Punkt, den ich mit All Profit und Gewinn für die Gesellschaft meine. Wir verbauen uns als Gesellschaft, Wirtschaft, aber auch als politisch aktive Menschen die Chance, gewinnorientiert zu agieren. Diese Talente, die nicht gefördert werden, die fehlen auf dem Arbeitsmarkt. Diese Schere sorgt dafür, dass wir immer weniger Potenziale in Form von menschlicher Intelligenz haben. Gleichzeitig führen wir eine künstliche Intelligenz ein, um den Arbeitsmarkt, die Wirtschaft wieder nach vorne zu katapultieren, ohne unsere Hausaufgaben gemacht zu haben in den essentiellen, grundlegenden Grundrechtsbereichen wie Bildung, Gesundheit. Und ich kann die Liste jetzt fortsetzen. Ja. Wir alle kennen hoffentlich das Grundgesetz. Aber es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass wir, und das deckt sich auch wieder mit meiner Geschichte, das, was mich erstaunt an dem Ganzen, ist tatsächlich, dass wir uns nicht mit der Wurzel beschäftigen, mit dem Problem an sich, und lieber dann noch eine andere Lösung und diese Idee noch und dann noch die Baustelle öffnen. Ja, also wenn wir früher in der Schule unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben, hatte das klare Konsequenzen. Ja. Und ich frage, welche Konsequenzen bekommen wir jetzt im erwachsenen, verantwortungsvollen Alter für die nicht erledigten Hausaufgaben in den Bereichen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die du hier zu unserem kleinen Ausflug ins Bildungssystem in den Raum stellst. Ich bin gespannt, was die ZuhörerInnen dazu sagen. Das ist eine sehr gute Frage, Claudia. Aber ich würde jetzt ganz gerne von dir nochmal wissen, wofür möchtest du eigentlich anerkannt werden als Person und Mensch?
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Frage. Ich wurde mein Leben lang zu Demut und Bescheidenheit erzogen. Gleichzeitig liebe ich die Bühne. Ich liebe es, da draußen sichtbar zu sein und am liebsten auch in gefüllten Stadien eines Tages Reden zu halten. Das heißt, ich möchte anerkannt werden und vor allem auch wertgeschätzt werden für meinen Mut, dass ich immer wieder den Mut aufbringe, zu sagen, ich gehe da raus, ich kämpfe für mehr Gerechtigkeit, ich mache sichtbar, was möglich ist, während ich eigentlich auch mich jetzt als Mama und Karrieristin, die alles erlebt hat in ihrer Karriere, schon alles geschafft hat. Ich könnte mich jetzt mal auch zur Ruhe begeben. Stattdessen gehe ich weiterhin raus, weil ich es nicht lassen kann, dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben.
Ja, das ist
schön. Im Sinne von Waymaking.
Ja, sehr stark. Claudia, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne zum Abschluss noch drei kurze Fragen stellen. Einmal bekommst du als allererstes die Frage meines letzten Gastes und zwar fragt er dich, was hat Rassismus mit dir zu tun?
Rassismus hat aus diversen Perspektiven sehr viel mit mir zu tun. Einerseits habe ich selbst als Kind jahrelang Diskriminierung erfahren, die wirklich, wirklich nicht nur auf körperlicher Ebene stattfand, sondern vor allem auch auf geistiger. Und das hinterlässt enorme Spuren, die ich später im Erwachsenenleben durch Training, allein durch Therapien langsam heilen konnte. Das war, also Rassismus kreiert tiefe, tiefe Wunden. Und die Auswirkungen können wir teilweise im Moment, wenn Rassismus passiert, überhaupt nicht abschätzen. Die zeigen sich erst Jahre später und dann mit voller Wucht. Und die zweite Geschichte, ich habe einen Sohn, der entstanden ist aus zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und insofern, er hat auch französische Wurzeln in sich. Er trägt auch wirklich unterschiedliche Kulturen von Geburt an und Einflüsse in sich. Und er beschäftigt sich schon mit seinen 4 Jahren mit der Frage, ja, meine Haut sieht anders aus, Mama. Und meine Haut ist dunkler. Und ich denke mir so, wow, also mit 4 Jahren, dass das schon im Kindergarten auch thematisiert und diskutiert wird und ob man dann andere Geschmäcker hat. Ich finde das tatsächlich auch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die ich begleiten darf und wo ich immer wieder sage, ja, der Grundsatz bleibt, wir sind Menschen.
Ja.
Wir sind Menschen. Ja. Lasst uns Menschen sein dürfen.
Ja, ist wunderbar. Magst du dem nächsten Gast, der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
Sehr, sehr gerne. Was ist dein größter Traum, eines Tages erlernen zu wollen, um damit auch Veränderung zu bewirken?
Dankeschön. Claudia, es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Ich finde es großartig, was du für Impulse gegeben hast und echt wunderbar zu sehen, was für eine Erfolgsstory du eigentlich hingelegt hast und auch, dass du mit deiner Geschichte Mut machst und zeigst, was alles möglich ist, wenn wir uns trauen und wenn wir die Möglichkeit, also die Perspektiven, die Chancen von den Eltern, von Freunden, aber auch vom System bekommen. Wirklich großes Kino. Danke, dass du heute da warst.
Herzlichen Dank, ich freue mich auch. Es war super inspirierend. Dankeschön.
Danke. Dankeschön. Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.